Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielter, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Bettina Billerbeck hat mit Ende 40 ihren Job gewechselt und ist nun Geschäftsführerin bei der Madame. Das Hochglanzmagazin hat sich auf die Fahne geschrieben, offen über die Menopause zu sprechen. Ihr Newsletter Maison Madame beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Thema und im Heft findet man eine Kategorie, in der man Fragen zu den Wechseljahren stellen kann. Ähnlich wie damals bei Dr. Sommer in der Bravo. Wie Bettina das Heft führt, das sich an dieses Thema wagt und wie sie ihr eigenes Älterwerden erlebt, erzählt sie uns heute. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit Bettina Billerbeck. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Erinnerst du dich an den Tag? Was hast du gemacht?
Ich kann mich noch genau erinnern. Das ist ja gar nicht so lange her. Nicht sehr viel mehr als ein Jahr. Ich war mit meinem Mann essen und einem befreundeten Paar und habe mich echt gut gefühlt. Also ich hatte sofort das Gefühl, mein 50. ist besser als mein 40.
Und woran lag das?
Ich habe irgendwie war ich in einer besseren Lebensphase schon. Mit 40 hatte ich das Gefühl, man muss noch so viel entscheiden und ist immer noch nicht so ganz angekommen bei sich. Und 50 fand ich richtig toll. Also ich habe mich auch regelrecht drauf gefreut. Ich hatte überhaupt keinen Horror davor.
Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was die 50 besser macht als die 40? Warum hast du dich besser gefühlt, abgesehen von den Entscheidungen, die dann so getroffen waren?
Ich glaube, dass man mit 50 einfach mehr in sich ruht, noch gelassener ist, einfach unheimlich viel schon erlebt hat und deswegen auch einigermaßen furchtlos ist. Ich hatte auch kurz vorher meinen Job gewechselt und habe festgestellt, dass man sich mit Ende 40 wirklich nochmal völlig neu erfinden kann, auch beruflich, und noch ganz viel dazulernen kann. Und habe gemerkt, durch so einen großen Schnitt wie einen Jobwechsel mit Ende 40 wird man völlig angstfrei.
Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil eigentlich ist es ja völlig klar, dass man sich nochmal neu erfinden kann oder neue Dinge anfangen kann. Aber dadurch, dass wir so wenig Beispiele haben von Frauen, die ein bisschen älter sind, fehlen halt die Narrative total, oder?
Das glaube ich auch, zumal irgendwie meine Generation, also ich bin ja Jahrgang 72, wir sind noch nicht so sozialisiert. Also wir sind immer noch mit dem Gedanken aufgewachsen, dass ab 50, dass man eigentlich so ein bisschen abgeschrieben ist schon aus dem Berufsleben, dass einen keiner mehr einstellt und so. Und das stimmt ja alles gar nicht. Also gerade im Moment nicht. Man kann wirklich noch eine Menge machen, wenn man bereit ist, wirklich noch mal ganz viel dazu zu lernen. Und wenn man eine Auszeit hatte, wie ich, die dann auch wirklich dafür zu nutzen, nochmal ordentlich was zu lernen und sich einfach ganz viel Wissen ranzuschaffen und mitzugehen wirklich mit der Zeit. Also man darf nicht glauben, dass man mit 50 in einem neuen Job so arbeiten wird wie vorher.
Was heißt das?
Also ich bin zum Beispiel von einem großen Konzern in ein sehr dynamisches Unternehmen gekommen, was ein ganz anderes Tempo hat, eine sehr viel schnellere Denke, sehr viel weniger Ressourcen. Also man muss einfach sehr viel mehr selbst machen. Und umso wichtiger ist es ja, dass es einem in dieser Lebensphase auch gut geht. Also dass man gesundheitlich fit ist und da wirklich auch körperlich mitkommt. Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Grundvoraussetzung, dass man gut durch diese Lebensphase kommt.
Was tust du dafür, damit du fit bist?
Also ich nehme mir sehr viel Zeit für mich allein. Das ist absolut meine Energiequelle, ist so alleine sein. Ich bin eigentlich nicht alleine, ich bin verheiratet, aber es tut mir unheimlich gut, wirklich auch mal so Ego-Weekends zu machen oder auch nur mal einen Abend oder ein Wochenende für mich zu sein. Das ist so meine Energieladestelle. Natur tut mir unheimlich gut. Also wandern, einfach nur spazieren gehen, ans Wasser gehen. Das kann man ja hier in Hamburg schön. Sport zu machen und sehr viel auch wirklich viel mehr als früher Kraftsport. weil das wirklich ab 50 so wichtig ist, mehr für die Kraft zu tun und nicht nur ein bisschen Yoga zu machen und ein bisschen zu joggen. Und das also ist tatsächlich Me-Time, ist so für mich das Zauberwort.
Und wenn du dann an so Wochenenden mit dir alleine bist und nicht gerade wanderst oder Sport machst, was machst du dann?
Manchmal wohne ich einfach nur ganz kräftig. Also ich liebe es dann wirklich zu Hause zu sein, weil ich bin ja auch viel unterwegs durch meinen Job. Ich liebe es zu Hause zu sein und so völlig ohne Agenda in den Tag rein zu puzzeln irgendwie. Also manchmal auch sich einen Kaffee zu machen und damit wieder ins Bett zu legen und dann ein bisschen was zu lesen und so ganz langsam in den Tag zu kommen, viel rumzuräumen. Ich finde auch so, man kann sich sein Zuhause wieder so zu eigen machen, wenn man alles einmal umdreht und wieder hinstellt, den Kleiderschrank ausmistet, sich frische Blumen kauft und einfach sich freut über ein schönes Zuhause.
Kennst du Langeweile?
Ehrlicherweise nicht. Weil auch wenn gerade nichts zu tun ist, irgendwo ist Buntwäsche, die irgendwo liegt oder so. Also richtige Langeweile kenne ich eigentlich nicht, nee.
Aber machst du das an so Wochenenden dann auch oder erlaubst du dir auch manchmal so faul zu sein?
Total. Also ich finde, faul sein und Langeweile sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ne? Man kann ja auch nichts tun und das total genießen. Und wenn es irgendwie ein Film gucken ist oder eine alberne Serie oder so. Ich finde auch, auf dem Balkon zu liegen und eine Zeitschrift zu lesen oder ein Buch ist alles andere als langweilig. Und es ist herrliches Faulsein.
Was magst du an deinem jetzigen Alter lieber als an deinem Alter vor 10 Jahren?
Ich glaube, dass man sehr viel besser noch weiß, wer man ist, was man will, was man auch nicht will. Man führt ein bisschen so ein kuratiertes Leben. Also das geht so um so viele Dinge. Also man sucht sich genau die Leute aus, mit denen man zusammen sein möchte. Man sucht sich aus, wie man arbeiten möchte. Es geht nicht mehr darum, für wen arbeite ich denn, sondern wie will ich leben? Entspricht diese Art zu arbeiten meinem Rhythmus und tut mir das gut? Also ich würde heute viel konsequenter mich von Dingen, Menschen, Aufgaben trennen, als ich das noch mit 40 getan hätte.
Und denkst du, wenn du das auch schon mit 40 gekonnt hättest, wäre das dann schon an der Zeit gewesen oder ist das einfach jetzt genau richtig?
Ich glaube, es ist jetzt richtig. Das ist wahrscheinlich schon so vorgesehen, dass man auch so Wellenbewegungen hat und manchmal vielleicht Dinge auch nicht richtig macht oder zu lange wartet, weil sonst lernt man ja auch nicht. Es geht gar nicht darum, glaube ich, sich zu optimieren, denn das ist wieder so anstrengend, sondern irgendwie geht es tatsächlich um dieses, vielleicht ist Kuratieren ein ganz guter Ausdruck dafür, dass man so das Gefühl hat, ich suche mir jetzt genau aus, was ich tue.
Gefällt mir auch sehr gut, der Begriff dafür. Voll schön. Was magst du weniger an deinem aktuellen Alter als an dem vor 10 Jahren?
Ach, kann ich gar nicht so sagen. Man merkt natürlich, dass man vielleicht nicht mehr so ganz so viel Energie hat. Also ich sag mal so Geschäftsreisen zum Beispiel über 2 Tage oder morgens hin, abends zurück, die stecken einem wirklich mehr in den Knochen. Vor allem, wenn man dann noch Abendveranstaltungen hat und irgendwie eine Menge eiskalten Weißwein trinkt, fühlt man sich morgens echt schlecht und hat irgendwie das Gefühl, der Tag ist eigentlich total gegessen. Also man braucht sehr viel länger, um sich zu erholen. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, auch echt gut auf sich zu achten. Also es ist eher so die Energiegeschichte, dass man manchmal denkt, ach, ich könnte mich jetzt auch mal eine Stunde hinlegen. Das hatte ich mit 40 bestimmt noch nicht.
Und gibt es irgendein konkretes Ereignis oder irgendeinen Zeitpunkt, irgendeine Geschichte, an die du dich erinnern kannst, in der du begriffen oder zu dem du begriffen hast, okay, ich werde anscheinend älter?
Ich glaube, das ist tatsächlich für viele Frauen, und das war es auch für mich, der Moment, wo dann eine Ärztin zu einem sagt, ja, sie sind wohl schon in den Wechseljahren. Da dachte ich so, um Himmels Willen, jetzt schon? Denn das geht ja alles sehr viel früher los, als man glaubt. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, ach so, ach, das ist das. Aha, gut.
Du bist Geschäftsführerin der Madame. Und die Madame ist eins der ersten Medien, die sich intensiv mit der Menopause beschäftigt. Ging das einher mit deiner eigenen Menopause oder was war für euch der Beweggrund, das zu tun?
Das war schon so, dass mich das auch persönlich betroffen hat und auch viele Kolleginnen von mir, denn wir sind eigentlich schon alle im gleichen Alter. Wir sind alle so zwischen Mitte 40 und Anfang 50. Ich habe aber auch festgestellt, dass in den USA und in England man schon viel offener darüber gesprochen hat. Und da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen, so im Zuge der Recherche, die ich gemacht habe für unsere neue Marke Maison Madame, habe ich so viel im Internet gefunden, Bücher gefunden, und ich dachte so, ach, da steckt ja ein wahnsinniges Wissen, gibt es ja, was in Deutschland noch gar nicht da ist. Und es sind alle so unfassbar unterinformiert, was wirklich auch Konsequenzen hat, weil auch wenn Ärzte ihre Patientinnen nicht vernünftig beraten können, weil sie selber zu wenig darüber wissen, das fand ich dann in der Recherche so skandalös, dass ich mir gedacht habe, komm, das machen wir jetzt mal, und wir machen es vor allem auch in gut und in schick. Weil es sieht ja zum Teil alles immer fürchterlich aus, was man zum Thema Wechseljahre so serviert bekommt.
Ja, ich merke schon, wir kommen genau aus der gleichen Richtung. Und ich finde es fantastisch, was ihr macht. Und gerade auch, dass die Erzählung und auch die visuelle Erzählung einfach eine andere ist, die uns Frauen im mittleren Alter anspricht, ist wahnsinnig wichtig, weil wenn ich durch die Bahnhofsbuchhandlung gehe und ein Buch zum Thema Wechseljahre finde, dann ist da irgendwie nur Oma drauf mit Lesebrille so. Und ich kaufe das Buch trotzdem, weil ich persönlich und professionell sozusagen sehr interessiert an dem Thema bin. Aber wen spricht denn das an?
Ja, man möchte auch nicht damit gesehen werden, ne?
Ja, das habe ich zum Beispiel nicht. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil eine Freundin von mir das meinte. Ich hatte überlegt, einen zweiten Instagram-Kanal aufzumachen, der sich nur um das Thema dreht. Und habe das jetzt wieder verworfen, aber wir waren so auf Namenssuche und meine Freundin meinte, nee, aber dann würde ich dir nicht folgen, weil dann sieht ja jemand, dass ich eventuell schon in dem Alter sein könnte, in dem ich an die Wechseljahre denke. Und das fand ich krass, weil so bin ich zum Beispiel nicht, aber ich glaube, viele Leute sind so. Ne?
Das glaube ich auch, und es macht ja überhaupt keinen Sinn, das zu leugnen. Wieso sollte man sich denn schämen? Man würde doch auch nicht sagen, ich war nie in der Pubertät. Das hat mich überhaupt nicht tangiert. Also insofern ist es ja eigentlich völliger Unsinn. Natürlich schwingt dem Ganzen immer noch sowas mit, die ist jetzt so ein bisschen zu alt. So. Mhm. Aber ich glaube, das ändert sich gerade. Also auch durch den Aktivismus, der in Deutschland gerade entsteht. Und mich freut das auch, weil es einfach für mich ein gesellschaftliches Thema ist. Es geht nicht nur um Gesundheit oder um irgendwelche klischeehaften, geradezu cartoonesken Vorstellungen von Frauen in diesem Alter. Es geht darum, dass Frauen weiterhin ihr Leben führen können, dass es ihnen gut geht, dass sie weiter arbeiten können und nicht irgendwie sich selbst aufgeben in der Phase, weil sie einfach nicht wissen, was mit ihnen los ist.
Genau. Es geht eben um die Aufklärung und um die Selbstermächtigung oder die eben sozusagen das Wissen zu geben, weil das fand ich auch so erstaunlich, wie du sagst, das ganze Wissen ist ja da. Es ist nur nicht da, wo es hingehört.
Genau.
So. Und das ist natürlich die Mission. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie ihr zu dem Thema arbeitet, welche Themen genau ihr angeht, wie ihr recherchiert, wie ihr nach außen geht?
Wir haben einen Newsletter gestartet. Damit ging eigentlich alles los. Den Menomission Newsletter. Wir hatten noch eine Adressenbase von Madame. Und wir wussten natürlich, dass das Durchschnittsalter der Leserin 47 ist. Also ist exakt das Alter, was wir eigentlich ansprechen wollen. Insofern haben wir im Grunde diese Database genommen und haben angefangen, einen Newsletter zu veröffentlichen, der nicht gleich auf Artikel oder Produkte verlinkte. Es ging sehr viel um Erfahrungsberichte. Am Anfang habe ich den auch selbst geschrieben und einfach viel so Persönliches eigentlich auch preisgegeben. Und dann haben wir sukzessive und Interviews gemacht. Wir haben im Grunde mit allen Menopausen-Expertinnen, die wir heute so kennen in unserer Menobubble, mit denen haben wir gesprochen. Also es gibt Interviews, Kolumnen, und es wurden mehr und mehr Abonnentinnen, weil das hat sich rumgesprochen. Wir haben natürlich auch das Thema im Heft in Madame gepusht. Auch dadurch haben wir noch mehr Abonnentinnen gefunden und sind mit dem Thema dann auch rausgegangen, auch auf LinkedIn und so. Und das ist auch ungewöhnlich für eine Marke, die ja eigentlich für Luxus steht. Man denkt ja immer, das schließt sich aus. Ist aber nicht so, denn es schützt einen ja nicht. Ne? Selbst wenn man in so einer Luxusbubble ist mit Fashion und Beauty, kommt man ja trotzdem in die Wechseljahre. Das heißt, es betrifft einen so oder so. Und wir haben sehr viel Zuspruch dafür bekommen, weil wir auch von Anfang an gedacht haben, wir wollen eben nicht diese Omis zeigen, diese scheinbar 70-Jährigen, sondern wir wollen, dass das Ganze trotzdem schick aussieht und so einen luxuriösen Look and Feel hat, wie die Zeitschrift Madame.
Und wie reagieren eure Werbepartner darauf? Denn ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass sie es noch nicht ganz verstanden haben, diese Zielgruppe.
Ja, das stimmt. Also es ist zum Glück so, dass die Luxuswerbepartner natürlich genau die Zielgruppe wollen, die in dem Alter sind. Und ich habe noch von keinem gehört, der oder die sagte, nee, jetzt Wechseljahre, weil die Fashion-Kunden wollen in den Fashion-Kontext, die Beauty-Kunden in den Beauty-Kontext und die wiederum, also gerade in der Beauty, stelle ich fest, gibt es viele Hersteller, die ja schon das Gleiche tun, die im Grunde auch die Frauen Ende 40, Anfang 50 erreichen wollen und zum Teil sogar mit Produkten für die Zeit in den Wechseljahren dann auch rausgehen.
Werbung. Namaste. Ich freue mich heute, wieder Teekanne als Werbepartner bei 50 über 50 dabei zu haben. In der Phase zwischen 50 und 60 ist ziemlich viel los, wie wir jede Woche in diesem Podcast von meinen Gesprächspartnerinnen erfahren. Die Kinder werden flügge, die Eltern vielleicht pflegebedürftig, der Job definiert sich eventuell nochmal neu und die Menopause geht nicht an jedem ohne Symptome vorbei. Nicht immer können wir uns einen Tag Auszeit leisten, uns einen Kurzurlaub buchen oder ins Yogastudio gehen. Zeit für eine Tasse Tee aber können wir uns nehmen. Die bewusste Zubereitung und das Genießen helfen uns, uns wieder zu zentrieren und zu fokussieren. Auf das Wichtigste, uns selbst. Und danach haben wir auch wieder Kraft für den Rest. Teekanne hat die Linie Namaste entwickelt. Das sind leckere Bio-Kräuter- und Gewürztee-Mischungen, die dazu einladen, kurz Pause zu machen. Wenn ihr unter www.teekanne.de das Namaste-Probierset bestellt, dann bekommt ihr bis zum 31. Januar 2024 die Versandkosten geschenkt. Den Link setze ich euch natürlich auch in die Shownotes. Teekanne und ich sagen Namaste und wünschen euch noch gute Unterhaltung beim Hören dieses Podcasts. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Armed Angels. Ich kenne und mag die Marke schon sehr lange. Sie ist mir als eine der ersten nachhaltigen Modelabels in Erinnerung. Das erste Teil habe ich von meinem Mann übernommen, ein T-Shirt. Shirts macht Armed Angels immer noch und zwar sehr tolle. Am liebsten sind mir die Ringel-Shirts. Einen besonderen Fokus setzt Armed Angels aber auf Jeans. Das Kölner Label benutzt zum Beispiel immer mehr recycelte Baumwolle, verzichtet auf gefährliche Chemikalien und stellt so am Ende einfach nachhaltigere Denims her. Wenn du auch nachhaltigere Entscheidungen treffen möchtest und gerade eine neue Jeans brauchst, kannst du bis zum 29.10.2023 mit dem Code über15 beim Einkauf sparen. In den Shownotes setze ich dir einen Link zu der Detox Denim Kollektion. Vielen Dank an Armed Angels und jetzt weiter mit der Folge. Werbung Ende.
Okay, und wenn wir jetzt nochmal zu den Themen kommen, ich fand, dass ihr, also im aktuellen Heft zum Beispiel, da habt ihr ja auch immer so ein kleines Outlet so, was hoffentlich vielleicht noch irgendwann größer wird, dass quasi im gekauften Heft auch noch mehr drüber gesprochen wird. Aber die Themen sind schon krass. Also da geht es jetzt einfach mal um Genitalherpes.
Ja.
War das für euch... Oder wie war der Prozess für euch, da eure eigene Sprache zu finden, die am Ende ja jetzt einfach wahnsinnig direkt ist?
Ja, das war schon mutig, ehrlicherweise. Ja. Das vor allem für so ein Luxusheft.
Ja.
Aber das haben wir von Anfang an, haben wir gedacht, wir machen eine Rubrik im Heft, die heißt die intime Frage.
Mhm.
Und die muss dann auch intim sein. Denn das ist eine Art von Inhalt, der wirklich nur einen Wert hat, wenn es eine Frage ist, die ich selber nicht stellen würde unbedingt. Sondern wenn ich froh bin, dass Madame das für mich tut. Und deswegen nehmen wir da auch kein Blatt vom Mund und machen das ja gemeinsam mit Professor Marion Kiechle aus München. Und die macht zum Teil einfach auch selber Vorschläge.
Mhm.
Und wer es nicht lesen möchte und damit keinen Kontakt haben möchte, überblättert es wahrscheinlich galant. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eine der meistgelesenen Geschichten im ganzen Heft ist.
Kriegt ihr Feedback dazu?
Wir kriegen Feedback in dem Sinne, dass Leserinnen uns auch Fragen zusenden.
Mhm.
Aber wir haben noch nicht gehört, dass jemand sagte, könnt ihr das mal lassen? Das ist ja total fies.
Ja, nee, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass das positiv bewertet wird, ehrlich gesagt. Ich
ja.
muss gleich an Dr. Sommer für die Pubertät denken. Ne?
Ja, sowas ist es im Grunde für Erwachsene.
Ja, das ist doch schön. Und auf eurer Seite habe ich gerade ein Thema gefunden. Und zwar geht es da um diese, ich muss das kurz ablesen, das heißt Ozempic. Das ist ja ein Medikament für Diabetiker, das sich aber... nicht kranke, vor allem Frauen, auch besorgen, weil man damit gut abnehmen kann. Und ihr habt eine Geschichte dazu gemacht. Vielleicht kannst du die mal kurz erzählen.
Also wir kamen auf das Thema durch die, ich glaube, das waren die Oscar-Verleihungen. Da war plötzlich von dem Ozempic-Face die Rede. Also das ist offenbar, sind das so etwas eingefallene Gesichtszüge von Menschen, die zu schnell abgenommen haben. Und dann hat uns natürlich das schon interessiert, was ist denn eigentlich dieses Ozempic? Und dieser Off-Label-Use, also eben nicht für Diabetes, sondern aus Lifestyle-Abnehmgründen, kann ja irgendwie keine gute Idee sein. Und dann haben wir mit einer Ärztin gesprochen, die das auch bestätigt hat, die zumal sagte, also wenn man wirklich ein großes Problem hat mit Übergewicht, kann es durchaus helfen, aber nur unter ärztlicher Aufsicht, weil die Nebenwirkungen wohl auch nicht ganz ohne sind. Und wir haben mit einer Person gesprochen, die Ozempic nehmen musste oder ein ähnliches Medikament unter anderer Marke und die wirklich größte Probleme damit hatte, mit der es richtig schlecht ging. Einfach um auch zu zeigen, das ist nicht für jeden und das sollte man auf jeden Fall nicht einfach ohne Bedenken sich verschreiben lassen.
Ich finde es auch im Zusammenhang mit den Wechseljahren total wichtig, weil also mein Körper verändert sich auch. Und es gibt ja wahnsinnig viele wieder aufwachende oder auch neu beginnende Essstörungen genau in dieser Lebensphase. Deswegen fand ich die Geschichte in dem Zusammenhang irgendwie spannend, weil natürlich ist es so ein Quickfix, den du irgendwie nehmen kannst. Hast du da irgendwie so Erfahrungswerte, wie das bei euren Leserinnen ist, weil ich meine, ihr seid schon noch einfach ein Hochglanzmagazin, wo ja im Grunde auch ein Körperbild mit vermittelt wird, was idealerweise sehr schlank ist. Kannst du beobachten, dass sich das Verhältnis zu diesem Thema bei den Leserinnen im Laufe ihres Lebensalters irgendwie ändert?
Ich hoffe es. Also ich hoffe einfach, dass Frauen sich im Laufe ihres Lebens viel mehr auch akzeptieren und auch wissen, wo einfach ihre Grenzen sind. Dass sie vielleicht auch wissen, aus mir wird einfach kein Windhund mehr und ich mache jetzt das Beste aus dem, was ich habe. Wir machen zum Beispiel auch überhaupt keine Diäten oder sowas bei uns im Magazin. Dafür sind wir einfach nicht da. Wir zeigen Fashion an Models, das tun wir. Das sieht auch super aus. Wir haben auch eher die Erfahrung gemacht, also auch bei anderen Magazinen, wenn man dann noch echte Frauen nimmt, ich sag mal die echten, die halt nicht hauptberuflich Models sind und die sehen dann auch noch super aus, irritiert das eigentlich die Frauen eher. Also das können unsere Leserinnen doch sehr gut abstrahieren, weil sie Fashion auch wirklich als Kulturgut sehen und als Information über Trends und nicht unbedingt als Anleitung, was ich am nächsten Mittwoch anziehen soll. Also Fashion findet bei uns ein bisschen auf so einer Metaebene statt, kann man sagen. Aber wir merken schon, dass die ganzen Themen Sport und gesunde Ernährung natürlich unheimlich interessieren. Also alles, was zu tun hat mit tollen Wellness-Hotels, Detox-Hotels, kommt bei unseren Leserinnen auch gut an, weil sie auch bereit sind, dafür auch Geld auszugeben, ne?
Und wo du jetzt die Mode ansprichst, wäre das für euch eigentlich auch eine Option, mal mit mittelalten Frauen zu gehen für solche Strecken?
Das machen wir ab und an auch, aber wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwas besser macht, unbedingt.
Okay, also lieber diese klare Abgrenzung, hier ist der Stempel Menomission drauf und hier ist unsere Website, die sich nur darum dreht sozusagen. Aber wäre es nicht eigentlich, also verstehe mich nicht falsch, das ist super, aber wäre es nicht eigentlich voll gut, wenn es auch so einschwappt in die anderen Bereiche?
Also in die Mode würde ich es nicht einschwappen lassen. Aber wir haben es natürlich in ganz, ganz vielen anderen Bereichen bei uns im Heft. Also sämtliche Interviews mit tollen Frauen, auch die Stars, auch diejenigen, die bei uns auf dem Cover sind oder mit denen wir dann sprechen fürs Heft. Die meisten sind tatsächlich über 30, über 40, zum Teil über 50. Mhm. Das finden wir auch wahnsinnig wichtig. Aber ich finde nicht unbedingt, dass Mode jetzt unbedingt an einer älteren Frau gezeigt werden müsste, damit sie besser wirkt.
Mhm. Okay. Der Zeitschriftenmarkt wird ja eigentlich immer, immer kleiner für Frauen, die älter sind. Wie schafft ihr das? Also was macht ihr besser?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir beschäftigen uns besonders intensiv damit, was Frauen in dem Alter unserer Leserinnen wirklich beschäftigt und was sie wirklich wollen. Häufig glaubt man ja irgendwie, man sitzt da in seinem Verlagshaus und weiß ganz genau, was die Welt braucht. Das ist aber nicht so. Also die Deutungshoheit, was gerade wichtig ist, die haben nicht mehr die Magazine. Also wir müssen viel mehr reinhören in den Markt. Wir müssen viel mehr gucken, was funktioniert auf Social Media, was funktioniert dort nicht. Was sind so die Themen, die gerade uns über die Streamingdienste erreichen? Also all diese Dinge müssen wir aufnehmen. Und ja, einfach wirklich reinhören, was wollen die Frauen denn? Und was finde ich auch ganz wichtig ist, nicht zwanghaft versuchen, die Jüngeren immer unbedingt erreichen zu wollen. Das ist für viele Magazine ein Fehler, weil die tun es eh nicht. Viele von den ganz jungen Leserinnen greifen gar nicht mehr zum Magazin. Insofern finde ich, muss man einfach seine Zielgruppe, wenn man sie einmal gefunden hat, auch wirklich, wirklich wertschätzen und der genau das anbieten, was sie haben will. Das ist eigentlich gar nicht so schwer.
Wie hat sich dein Beruf durch dein Älterwerden verändert? Also du hattest ja jetzt eh nochmal einen Wechsel, aber hast du generell zu deinem Beruf ein anderes Gefühl? Hast du ein anderes Auftreten? Nimmst du dich selber anders wahr in dem, was du tust?
Ich glaube schon, denn ich glaube, die Mischung im Team ist unheimlich wichtig. Also es ist wahnsinnig wichtig, ältere Kolleginnen zu haben wie mich. Also wirklich diese Seniorität, diese Erfahrung, die Fähigkeit auf Augenhöhe mit Leuten im gleichen Alter auch zu reden, auch ein bisschen zu coachen und zu guiden und Jüngeren auch ein Vorbild zu sein, aber wirklich auch genau reinzuhören, was die Jüngeren gerade beschäftigt. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich möchte nicht in einem Team sein, nur mit Leuten meines Alters oder meines Geschlechts. Die Vielfalt ist wirklich das, was total erfolgreich macht. Aber ich bin auch tatsächlich gelassener geworden und würde auch mal Dinge einfach absagen und sagen, nee, schaffe ich jetzt nicht, geht nicht. Also man passt schon mehr auf sich auf, auch im Berufsleben.
Wo du gerade diese Qualität des Führens ansprichst, gab es für dich oder kannst du diese Entwicklung beschreiben, wie du sozusagen von jemandem, der vielleicht noch einen Mentor gebraucht hat, selbst zu einem Mentor geworden bist?
Ja, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen, ne? Das hat bestimmt 15 Jahre gedauert, so all in. Ich habe schon relativ jung sehr viel Verantwortung übernommen. Also ich wurde mit Ende 20 schon Ressortleiterin bei einer Zeitschrift und hatte Redakteure dann, die quasi in meinem Team waren, die deutlich älter waren. Die fanden das natürlich nicht so toll. Das ist dann schwierig, damit umzugehen. Und man muss sich einfach immer bewusst machen, dass man, wenn man aufsteigt und wenn man vielleicht eine tolle Position bekommt und der oder die andere nicht, es wurde nicht verlost. Es hat einen Grund, warum man dafür ausgewählt wurde. Und wenn andere Menschen einem zutrauen, dass man diesen Job machen kann, wieso sollte man ihn sich nicht selbst auch zutrauen? Das ist irgendwie so ein Mantra, was ich habe und was ich auch jüngeren Kolleginnen immer gerne mitgebe. Irgendwann dreht es sich, wie so vieles im Leben. Und man braucht aber einfach gute Vorbilder dafür, ne?
Wer war das für dich?
Also das war lange Zeit, war das eine Chefredakteurin, die ich hatte in München, vor 15 Jahren, wo ich dachte, Mensch, die macht das richtig toll. Die hat einen klaren Führungsstil, der trotzdem liebevoll und humorvoll ist, der zwar sehr auf Leistung schaut und auf Qualität, aber trotzdem fröhlich ist und munter und nicht autoritär, sondern eher ermunternd. Und das fand ich richtig toll. Da habe ich mir gedacht, so möchte ich auch mal sein.
Und jetzt, wo du so bist... Gibt es irgendwie Frauen, weil in diesem Podcast geht es ja auch ein bisschen um Vorbilder, gibt es Frauen, die für dich Vorbild sind, die vielleicht nochmal 10, 20 Jahre älter sind als du, wo du sagst, okay, so ein Bild könnte ich mir von mir selbst vorstellen in 10, 20 Jahren?
Habe ich mir ehrlicherweise noch nie Gedanken zugemacht, dass ich jetzt sage, es gibt so eine Person. Ich glaube, man sucht sich immer so das Beste zusammen. Man sagt so, den Führungsstil von dieser Frau finde ich toll. Ich finde zum Beispiel vielleicht den Modestil von der anderen Frau toll. Ich möchte auf der Bühne reden können wie Person X. Irgendwie klaubt man sich das so ein bisschen zusammen und holt sich überall so ein bisschen Inspiration.
Ich würde ganz gerne nochmal auf deine eigenen Wechseljahre zu sprechen kommen. Kannst du mal sagen, wie das bei dir anfing, was für Symptome du hattest und naja, was das mit dir gemacht hat, als das so begonnen hat?
Ja, das Ding ist ja, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Das ist ja immer das Problem, wenn man so Mitte 40 erst ist und plötzlich überhaupt nicht mehr schlafen kann, plötzlich auch so Stimmungsschwankungen hat, bis zu wirklich so traurigen Momenten, wo man sich fragt, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Was ist denn da mit mir los? Aber es war, glaube ich, vor allem der Schlaf. Und man schiebt das ja dann immer auf alles Mögliche, ne? Dass man irgendwie einfach zu viel arbeitet, zu viel Stress hat und so. Aber dass dahinter wirklich was Hormonelles stecken könnte. Das habe ich dann Jahre später erst festgestellt, als ich dann endlich an jemanden geraten bin, die mir gesagt hat, was da mit mir los ist. Und das ist so beruhigend, wenn man das dann endlich weiß und vor allem, wenn man auch weiß, dass man was dagegen tun kann und nicht alles immer aushalten muss, wie es uns ja so lange eingeredet wurde.
Wie war denn dein Weg? Also du bist zum Arzt gegangen, der konnte dir nicht helfen. Dann hast du wieder ausgehalten. War der Leidensdruck dann so groß, dass du wirklich jemanden gesucht hast, der Experte ist? Oder wie war das?
Nee, also es war jetzt gar nicht so wahnsinnig schlimm. Aber ich habe dann irgendwann mit einer Gynäkologin darüber gesprochen, dass ich sagte so, oh, ich bin irgendwie wirklich wahnsinnig schlapp. Ich schlafe so schlecht. Und was ist mit mir los? Und am Anfang haben wir es dann versucht mit naturheilkundlichen Präparaten, die einen so ein bisschen leichter in den Schlaf bringen. Das hilft so ein bisschen. Aber ich muss sagen, so richtig besser geht es mir tatsächlich erst, seitdem ich auch bioidentische Hormone nehme. Und das finde ich super. Man fühlt sich wirklich deutlich, deutlich besser und hat auch mehr Energie und ist irgendwie mehr gechillt in allen Lebenslagen. Das ist wirklich gut.
Gibt es sonst noch was, was du für dich tust? Also quasi du nimmst Medikamente, damit dein Hormonhaushalt ausgeglichen ist. Du machst Sport. Du nimmst dir Zeit für dich alleine. Gibt's noch irgendwas, was du noch raten kannst, was man tun sollte?
Ich würde sagen, viel, viel draußen sein. Mhm. In der Natur, das ist auf jeden Fall wichtig. Sich auch mal zurückziehen können. Also ich finde zum Beispiel die Kombination von im Büro sein mit Kolleginnen und Kollegen und zu Hause sein, finde ich super. Ich würde weder das eine noch das andere durchgehend machen, aber so den Wechsel finde ich einfach wahnsinnig angenehm, weil man ja einfach neben Job und allem noch so viele weitere Aufgaben hat, auch zu Hause. Das lässt sich einfach viel besser machen. Und vielleicht legt man sich einfach mal zwischendurch eine halbe Stunde hin, wenn es einem wirklich nicht so toll geht. Das finde ich echt hilfreich, so auf sich zu achten. Und ab und an, wenn man es kann, einfach mal ein Wochenende wegzufahren und so Tapetenwechsel. Also Reisen tut mir immer wahnsinnig gut.
Wie alt würdest du gerne werden?
Kommt auf einmal, wie gesund man ist, ne? Das kann man immer gar nicht so sagen. Also meine meisten Verwandten wurden so Anfang 90. Wenn ich das im gesunden Zustand schaffen würde, fände ich es toll.
Gibt es irgendwas zu dem Thema, das ich jetzt vergessen habe und das du gerne noch vermitteln möchtest?
Also was ich auch merke, was ganz stark zu dieser Lebensphase gehört, ist, dass sich so Kreise schließen. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei Eltern ist es so, die werden irgendwann älter, vielleicht sind sie auch nicht mal da oder einer ist nur noch da. Da ändert sich die Rolle total. Plötzlich wird man diejenige, die sich kümmert. Also da schließt sich so ein Kreis. Ich finde auch mit Freundschaften, also es gibt Freundinnen, die man im Alter von 50 rum wiederfindet, wenn man unterschiedliche Wege gegangen ist. Es gibt Freundinnen, die haben sich auf 3-4 Kinder konzentriert. Andere haben sich auf den Job konzentriert. Die hatten in dieser Zwischenphase dann vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte, aber die können sich wiederfinden mit 50. Das ist ein Erlebnis, was ich zum Beispiel wahnsinnig schön finde. Und das ist auch außergewöhnlich auch, ne? Und man ist auch vielleicht an einem Punkt, wo man sagt, manche Freundinnen fangen an fürchterlich zu langweilen, weil sie einfach über Dinge sprechen, die einen überhaupt nicht mehr interessieren oder die einen nur treffen wollen, damit sie irgendwie unterhalten und bespaßt werden. Dazu bin ich nicht mehr bereit.
Was sind so die prägnantesten Themen bis zu deiner 60, die du jetzt so vor dir liegen siehst? Was ist so deine Prognose für dich selbst?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne mit 60 nicht mehr so viel arbeiten wie jetzt und würde wahrscheinlich sukzessive gerne an diesen Punkt kommen, wo ich das schaffe. Das wäre ganz schön, dass man noch mehr Freiheiten hat, an unterschiedlichen Orten zu sein. Und dass man wirklich die Zeit, die man hat, echt genießt. Denn die Zeit zwischen, ich sag mal, 30 und 50, das ist ja so die totale Busy-Phase, ne? Wo man eigentlich hauptsächlich arbeitet oder sich um seine Kinder kümmert. Auf jeden Fall ist man wirklich wahnsinnig gefordert. Und sich das Beste auszusuchen bis 60, womit wir wieder beim Kuratieren wären, das wäre natürlich wirklich toll, wenn man noch mehr aussuchen könnte. Was mache ich vielleicht auch nicht? Von wo aus mache ich das?
Wie sieht das für dich aus? Also, weil ich sehe schon, da passiert was. Du hast ein Bild von dir, wo du bist und wie viel du tust. Wie ist das?
Ich habe von mir ein Bild in den Bergen, in denen ich ein Buch schreibe und ein großer Bernardiner auf meinen Füßen liegt.
Wunderbar. Ich danke dir.
Gerne. War schön, bei dir zu sein.
Vielen Dank.